Also es geht um DNS. Ist eher an Einsteiger gerichtet, obwohl ich mich hauptsächlich mit der Frage auseinandersetze, warum DNS so kompliziert aussieht, warum so wenig Leute sich damit tief auseinandergesetzt haben. Der Vortrag ist gegenüber dem letzten Jahr nicht sonderlich groß verändert worden. 2, 3 Formulierungen sind geändert worden. Insgesamt am Inhalt hat sich nicht viel geändert. Wenn ihr es also letztes Jahr schon gehört habt, kommen hier keine großen Überraschungen mehr. Es wird unter anderem um die Unterschiede zwischen Bind und DJB-DNS gehen. Das sind so die beiden hauptsächlichen Unix-Implementierungen für DNS-Server. Und vielleicht so ein paar Anekdoten aus der Praxis. Ich weiß nicht, offenbar ist hier gerade eine Schwankung im Strom. Mein Laptop hat es gerissen. Moment. So, kleine Einstimmung, inzwischen ein Jahr alt, Bind 9 ist nicht mehr ganz so schlimm wie in dem Vortrag ansonsten beschrieben, aber die grundsätzlichen Bedenken gelten immer noch. Das sind so die kleinen Freuden, die einem begegnen und die auch echt schwierig zu debuggen sind. Okay, worum geht es insgesamt in dem Vortrag? Erstmal Basiseigenschaften von dem Protokoll. Also es geht überhaupt eher um das Protokoll als um die politischen Eigenschaften. Ja? Also es gibt ja große Debatten mit den Rootname-Servern, wo die stehen sollen, warum es da überhaupt mehrere gibt, wer da Einfluss hat, darum geht es hier heute nicht, sondern das ist rein technisch hier. DNS besteht aus sogenannten Records. Was es für Records gibt, warum man das aufteilt, will ich erläutern. Dann das Authority-Konzept. Dann Classless Interdomain-Routing spielt auch eine Rolle bei DNS. Letztendlich so ein paar Neuigkeiten wie DNSSEC, das ist Kryptographie in DNS eingebaut und natürlich DNS und IPv6. Am Anfang sollte man natürlich immer klären, welches Problem wir überhaupt lösen wollen mit DNS. Und das ist noch relativ leicht zu verstehen, dass man als User sich keine Zahlenkolonnen merken will. Bei IPv4 ist das noch schlechter nachzuvollziehen als bei IPv6. Und die ursprünglich traditionelle Lösung war, dass man auf den paar Rechnern, die man hatte, halt eine Tabelle hatte, eine Textdatei, wo dann halt für jeden Namen die IP-Nummer drin stand und ganz am Anfang hat man auch noch den Service oder die Services in dieser Tabelle gehabt, die der Host angeboten hat. Wenn es irgendwelche Updates gab, weil irgendeine Uni einen neuen Rechner gekriegt hat, dann hat sich das per E-Mail rumgesprochen. Das skaliert leider nicht wirklich und man hat das Problem, dass keine zwei Rechner gleich heißen dürfen. Die Informatiklösung zu diesem gleich heißen Problem sind Namespaces. Wie man an dem Beispielnamen UCBVAX gesehen hat, haben die Leute das schon auch früh erkannt und haben sich da versucht, halt als Teil des Namens die Uni mitzuvergeben. Also UCB ist University at California, of California at Berkeley. Und die haben halt eine VAX gehabt und der hieß dann halt UCBVAX. Das ist aber langfristig nicht tragbar natürlich, heute schon gar nicht. Die eigentliche richtige Lösung ist, einen hierarchischen Namensraum zu vergeben und am besten die Teile von dem Namensraum zu delegieren, sodass nicht eine zentrale Stelle mit Anfragen überlastet wird von irgendwelchen Administratoren, wo sich eine IP geändert hat. Das Verteilen löst dann auch das Skalierungsproblem und das Traffic-Problem. Am Anfang sollte man die Begriffsverwirrung gleich aus dem Weg schaffen. Eine verteilte Datenbank ist keine replizierte Datenbank. Das heißt, wir haben nicht den gleichen Datenbestand halt auf 5 Rechnern, sondern wir haben tatsächlich die gesamte Datenbank verteilt. Da sind Tausende von Rechnern beteiligt und jeder weiß ein bisschen. Und die zentrale Frage bei solchen Konstrukten ist dann natürlich, woher weiß ich, welchen Rechner ich fragen muss für die Daten, die ich haben will. Am Anfang eine kleine historische Zeitlinie. Die ersten RFCs, in denen überhaupt Namen vergeben werden sollten, sind relativ früh. Das ist vor dem RFC, was TCP definiert. Also das ist echt früh, 226. Das RFC hat es aber auch nur vorgeschlagen, wie das funktionieren soll, stand da noch nicht. Später gab es dann das Konzept der Name Domains. Das war so zu einem Zeitpunkt, als die Anzahl der Namen 400 ungefähr war. Das heißt, man kann sich vorstellen, da kann man sich bis dahin noch so ein bisschen durch die Gegend klatschen, aber das ist, fängt langsam an, nicht tragbar zu werden. Das ist übrigens ein interessantes Thema. Im Internet allgemein ist es so, dass Sachen einfach so lange benutzt werden, bis die Schmerzen zu groß werden. Also man erkennt nicht vorher, das werde ich jetzt mal lösen müssen, sondern man wartet einfach, bis es langsam schmerzhaft wird. Und das war halt bei 400 Namen bei host.txt so. 1982 gab es dann ein RFC, was vorgeschlagen hat, die Domain Names zu qualifizieren, das heißt damit mehr als nur den Namen drin zu haben und dass der Name eigentlich nicht nur der Rechnername sein soll, sondern auch der Service soll drin sein. Und man schlägt vor, pro Domain, was nicht näher umrissen wird, was es jetzt sein soll, einen Name-Server zu installieren. Und der soll Namen zu IP-Adressen umsetzen. Also im Grunde schon die Basiskonzepte vom DNS. 1983 war es dann soweit, dass Milnet und ARPANET gespalten wurden. Das heißt, der Militärteil und der Forschungsteil vom Internet. Und das bot sich an, um die Spaltung von den Domains tatsächlich mal vorzuführen. Die Hostliste bestand dann eben aus zwei unabhängig voneinander gewarteten Teilen. Und dann kann man noch andere Domains vergeben. Also um das am Anfang mal zu machen, haben sie halt .arpa für das ARPANET vergeben. Als es dann Unix gab, hieß die Datei nicht mehr host.txt, sondern man hat sich irgendwann geeinigt auf etc-hosts. Das gibt es heute noch auf Systemen und das kann man benutzen, um DNS-Anfragen kurz zu schließen. Also um da zu verhindern, dass ein DNS-Server für eine bestimmte Anfrage gefragt werden soll, kann man sein System so konfigurieren, dass die Angaben in etc-hosts Priorität haben sollen. Also diese uralten Konzepte gibt es immer noch. Als es noch kein DNS gab, gab es wieder dieses zentrale Verwaltungsproblem und die manuelle Synchronisierung, das geht ja nicht wirklich. Also haben sie den hierarchischen Namensraum eingeführt und haben am Anfang, interessanterweise, was heute im DNS nicht mehr gibt, zu dem Rechnernamen auch im DNS vermerkt, welche Dienste der Rechner anbietet. Und es gab alle möglichen experimentellen Record-Typen, wo man noch sagen konnte, zum Beispiel, der Administrator heißt so und so oder die Koordinaten von diesem Rechner sind so und so auf der Weltkarte, also richtig in Grad, sodass man auf einer Weltkarte visualisieren kann, wo jetzt der Verkehr lang geht. Die meisten Record-Typen stammen aus der Zeit, Anfang der 80er Jahre, als man noch rumgespielt hat mit dem neuen Domain-Name-System. So, das Konzept macht an der Stelle eine Unterscheidung, die vorher nicht nötig war, nämlich den Name-Server und den Resolver zu unterscheiden. Das ist eine Sache, die vielen DNS-Administratoren trotzdem noch nicht klar ist, weil der häufigst benutzte DNS-Server ist Bind und dort wird dieser Unterschied nicht getroffen in dem Sinne. Also man kann es zwar einstellen, man kann das Handbuch lesen und man kann sich danach informieren, wenn man es sucht, findet man das den Unterschied, aber wenn man Bind installiert, normalerweise ist das so das Gleiche. Also das ist gleichzeitig ein Resolver und ein Name-Server. Man kann das sogar noch ein bisschen genauer unterscheiden. Das ist vor allem für die Programmierer wichtig, die Name-Server schreiben oder die für Sicherheitsberater, die gucken wollen, ob das jetzt richtig gemacht wurde, macht Sinn, das noch weiter zu unterteilen, nämlich in den Resolver und den Stub-Resolver. Was das im Einzelnen ist, zeige ich gleich. Wenn man die Daten verteilt, ist die zentrale Kernfrage, wie man die Autorität klärt. Also woher weiß ich, welchen Server ich dann fragen muss für meine Daten. Und die typische Militärlösung für diese Art von Problem ist, dass man eine zentrale Instanz hat, ein zentrales Wörterbuch, ein zentrales Dictionary. Überhaupt sind Hierarchien, die an einem Punkt enden, im klassischen Militär immer gern gesehen und da kommt auch dieses Konzept her. Dass man halt gesagt hat, okay, dann kann man ja versuchen, eine Art Baum zu bauen. Das ist eine Datenstruktur, die in der Informatik gerne benutzt wird für große Datenmengen. Und man macht es halt so, dass innerhalb des Baumes gibt es halt einen obersten Knoten, der unter sich weiß, welche Server welche Unterdomains kennen. Und diese Server können dann wiederum Unterdomains von sich kennen. Aber es kann nicht sein, dass der Baum ist streng hierarchisch, da gibt es keine Schleifen zum Beispiel, dass irgendwie ein Server auf einen anderen verlinken kann, der eigentlich über ihm in der Hierarchie steht, ist also streng hierarchisch. Wenn ein Name-Server zu einem Rechner in seiner Domain befragt wird, zu einem Namen in seinem Zuständigkeitsbereich, dann kann er autoritativ antworten. Das sieht im Protokoll so aus, dass man ein Bit setzen kann in dem Paket und das Bit sagt halt, ich bin autoritativ. Wenn man nicht autoritativ ist, aber zu einem Namen gefragt wird, dann muss man ja trotzdem antworten können. Und die drei Möglichkeiten, wie man reagieren kann, ist natürlich der erste. Man hat die gleiche Anfrage schon mal vor kurzem beantwortet. Wenn eine Datenbank verteilt ist, dann hat man potenziell hohe Latenzen auf dem Weg. Wenn der andere Rechner sonst wo steht, in Kuba, hinter einer Dial-Ableitung, ja, dann gehen da Pakete verloren, das dauert ewig zu resolven. Deswegen hat man schon ganz am Anfang vom DNS sich überlegt, dass es Sinn macht, Caches zu haben. Das heißt, der erste Fall, wenn ich nicht zuständig bin als Name-Server für eine Anfrage, aber ich die kurz vorher schon mal beantwortet habe, dann merke ich mir das. Und der erste Fall, Eintrag ist im Cache, dann gebe ich genau das Gleiche, was ich schon mal rausgefunden habe, nochmal als Antwort, klar. Zweiter Fall ist eine Subdomain von mir, also ccc.de ist die Domain und jetzt wird nach kongress.ccc.de gefragt, am besten nach www.kongress.ccc.de. Das ist eine Subdomain. In dem Fall muss ich als Eigentümer der Domain meine Subdomains kennen. Also es kann nicht sein, dass direkt in eine Subdomain von mir delegiert wird. Also alle Anfragen über ccc.de gehen immer über den ccc.de Webserver, auch wenn es eine Subdomain ist, die an irgendjemand anderen delegiert worden ist. Und der dritte Fall ist, na, wenn man gar nicht weiß, was man jetzt machen soll, dann weiß man immer noch, wer es eigentlich weiß, nämlich der Root-Name-Server. Der muss immer eine Antwort haben, nämlich entweder gibt's nicht oder halt welcher Name-Server zuständig ist. Und das ist so die Fallback-Lösung. Damit kann man immer antworten. Typisches Problem im DNS ist die sogenannte Lame-Delegation. Es gab vor einer Weile mal so einen Uni-Robot, den hat irgendein Forschungsprojekt entwickelt, der ist die gesamten DNS-Namensräume durchgelaufen und hat nach Name Delegations gesucht und hat dann den Admins Mails geschickt. Und das ist ganz witzig, mal zu sehen, so ein Admin, der noch nie DNS eingerichtet hat, wie das ja an Unis öfters der Fall ist, hat halt irgendein Student irgendwann eingerichtet. Inzwischen sind da andere studentische Hilfskräfte. Also Name Delegation ist so das zentrale DNS-Problem, nämlich wenn ein Verweis auf einen Server geht, der sich selbst für nicht zuständig hält. Normalerweise passiert sowas, wenn irgendein Server neu aufgesetzt wird und da also irgendeine Domain nicht mit übernommen worden oder so. Und der Name-Server, der weiß da nicht, was er tun soll. Was Bind in dem Fall macht, ist, dass er auf den Root-Server verweist und die JBDNS macht gar nichts. Also der Fall ist in der Protokollbeschreibung auch nicht näher definiert, was da geschehen soll. Man kann auch die JBDNS so konfigurieren, dass er zum Root-Name-Server verweist, aber das muss man explizit tun. Also dieser Fall ist natürlich zu vermeiden. Das ist wie im Web. Sobald es Links gibt, gibt es auch kaputte Links. Das ist eben ein inhärentes Problem von verteilten Systemen mit verschiedenen Zuständigkeiten. Das muss man vermeiden normalerweise. Da gibt es Tools für, die einem helfen, Inkonsistenzen zu finden. Das nächste Konzept sind Zonen und Records. Also Record ist eine Beschreibung aus der Datenbanktheorie und das ist eigentlich ein Eintrag in einer Liste oder in einer Datenbank eben. Das heißt, man kann das gesamte DNS sich vorstellen als eine lange Liste von Records. Und Records können so Sachen sagen wie, der Server www.ccc.de hat die IP 1234. Das wäre ein Record. Es gibt auch andere Records, die einzelnen Record-Typen zeige ich später, aber Records ist so das Atom im DNS, ist ein Record. Und als Konzept über den Records hat man sich Zonen überlegt. Das Problem an Zonen ist, dass es eigentlich keinen Grund gibt, Zonen zu haben. Also das ist ein Konzept, was das Verständnis von DNS leider schwieriger macht, als es sein müsste. Im Grunde geht es nur darum, dass man die Authority in einem DNS-Server irgendwie konfigurieren muss. Man muss ihm irgendwie mitteilen, wofür der jetzt zuständig ist. Und deswegen ist die Idee,
im ursprünglichen DNS gewesen, dass man sagt, alle Namen, die den gleichen Suffix haben, also die auf ccc.de enden, die bilden eine Zone zusammen. Und wenn ich jetzt meinem DNS-Server sagen will, wofür er zuständig ist, dann ist die Granularität, in der ich das tun kann, eben eine Zone. Das Problem für das Verständnis kommt jetzt daher, dass Zonen sich überlappen können. Das heißt, man kann zwar für ccc.de zuständig sein, aber es gibt noch eine Subdomain, für die eigentlich jemand anders zuständig ist. In dem Fall ist einfach eine Delegation passiert, aber das ist einfach von der Vorstellung her ein bisschen schwieriger, deswegen weiß ich nicht. Im Grunde, man kann es auch ignorieren. Für das Verständnis ist dann nicht so notwendig. Ich habe anfangs angekündigt, dass ich mich mit diesen beiden DNS-Servern so ein bisschen im Vortrag beschäftigen will. Also Bind ist halt der Prototyp, so, das hat halt irgendein Berkeley-Student gehackt, der hat darauf geachtet, seinen Namen nicht im Quellcode zu hinterlassen. Und später gab es dann Nachforschung und es ist nicht herausgefunden worden, wer das jetzt eigentlich gemacht hat. So die aktuelle Verschwörungstheorie ist, dass es ein paar Interns von Digital waren. Die haben halt Forschungsgeld gekriegt und haben das dann halt gemacht. Aber der Code ist tatsächlich so eklig, dass sich da inzwischen jeder von distanziert, sogar der aktuelle Maintainer. DJB-DNS ist halt eine Reimplementation von DNS. Es gibt auch von der ISC eine Reimplementation, die heißt dann wieder Bind, Bind 9. Ist zwar komplett neu geschrieben worden, aber ist eigentlich immer noch groß und scheiße. Also es gibt da zwar Abstufung, ist nicht mehr ganz so fürchterlich wie frühere Bind-Versionen, vor allem die Sicherheitsprobleme sind zwar immer noch drin, aber sind immerhin ein bisschen subtiler. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man die Wahl hat, sollte man Bind weiträumig umgehen. Ja, was gibt's für Records? Alle Records haben erstmal die gleiche Syntax, so grundsätzlich. Das heißt, wenn man eine Anfrage schickt, ist definiert, wie das Paket aussieht. Das ist einfach eine Liste von binären Anfragen. DNS ist im Gegensatz zu den meisten anderen Internetprotokollen binär. Das heißt, kein Text. Und daher hat man sich halt überlegt, dass man da Längenbyte dann drin hat und man hat immer N Anfragen und pro Record hat man halt ein paar Elemente. Und unter anderem halt der Schlüssel, das ist der Name, der Eintrag, um den es geht bei diesem Record. Dann hat man eine Gültigkeit. Das ist ein Eingeständnis an die Caches. Also immer, wenn man dran denkt, dass man Daten cachen möchte in irgendwelchen DNS-Servern, dann macht es Sinn, dass der die ursprünglichen Daten hat, ranschreiben kann, wie lange die gültig sein sollen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man ein Verfallsdatum mitgibt, sondern man sagt, nach einer Woche schmeißt diesen Cache-Eintrag spätestens weg, zum Beispiel. Ja, das heißt, die Idee ist, wenn man weiß, das ist eine Uni-Domain, da kommt vielleicht alle 3 Monate mal ein neuer Rechner rein, dann kann man sagen, diese Domain hat eine Laufzeit von einem Monat oder so. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, ein dynamischer DNS-Provider ist, dann kann man sagen, überhaupt keine Laufzeit, sofort wieder wegschmeißen. Das ist ein echter Vorteil von DNS, dass sie da frühzeitig dran gedacht haben. Bei HTTP ist das im Nachhinein eingebaut worden und das wird heute noch nicht von den meisten Servern unterstützt. Besonders bei dynamischen Daten kriegt man halt überhaupt keine Angabe und der Cache macht dann irgendwelche Heuristiken. Ja, was gibt's noch? Klassen. IN ist die normale Klasse für Internet. Das hat historische Gründe. Es gibt im Grunde nur Internet. Es gibt noch ein paar andere Klassen, die inzwischen obsolet sind. Zum Beispiel gibt's eine Chaos-Klasse, das war irgendein Test MIT. Also inzwischen gibt es da nur noch IN und DJB-DNS zum Beispiel kann auch überhaupt keine anderen Records verarbeiten. Dann gibt es Typen, das ist also die Record-Art. Das heißt, im Record muss ja drinstehen, löse ich jetzt von einem Namen zu einer IP auf oder umgekehrt. Ist das jetzt der Authority-Typ, also mein Netzwerk-Glue, mit dem ich sage, dass ich zuständig bin, oder es gibt halt verschiedene Record-Typen, das muss irgendwo stehen. Und natürlich gibt es noch die Daten. Wie die jetzt genau aussehen, hängt von dem Record-Typen ab. Der grundlegendste Record-Typ ist SOA. Ist auch der ganz gern übersehen wird, weil er am besten gar nicht angefasst werden sollte, sondern von irgendwelchen Tools erstellt wird. SOA steht für Start of Authority, mit dem man den Anfang einer Zone deklariert. Das heißt, der DNS-Server wird überhaupt nur glauben, dass er zuständig ist, wenn es für die Zone mit dem Record auch einen SOA-Record gibt. Das hätte man jetzt natürlich viel schöner lösen können, wie zum Beispiel, dass man in den einzelnen Record reinschreibt, da bist du autoritativ. Aber die Idee, warum man das so gemacht hat, ist, was ist denn, wenn jemand nach gibtesnicht.ccc.de fragt? dann muss der DNS-Server ja sagen, den Record gibt's nicht, aber er muss auch wissen, dass er trotzdem autoritativ ist, dass er das sagen darf. Also es gibt verschiedene Arten von gibt's nicht. Es gibt einmal gibt's nicht, weil ich weiß, welcher Server zuständig ist, aber der antwortet gerade nicht. Und es gibt auch gibt's nicht, weil ich weiß, dass es den nicht gibt. Und diese Unterscheidung muss ja auch getroffen werden können. Dafür gibt's die SOA-Records. Wie man sieht, SOA-Records haben mehrere Timeouts drin und eine Seriennummer. Die Idee bei den Seriennummern ist, wenn man den DNS-Server replizieren möchte, dass der zweite Server herausfinden kann, ob er noch die aktuelle Zone hat. Das heißt, wenn ich irgendwas in der Zone ändere, muss ich die Seriennummer hochzählen. Das ist eine Sache, die häufig vergessen wird und nur Ärger macht. Und deswegen ist das bei DWDNS völlig implizit. Fast genauso wichtig wie SOA sind NS-Records. Das sind die Einträge, mit denen man Subdomains delegiert. Man muss nicht nur eine ganze Subdomain delegieren, man kann auch einen einzelnen Rechner delegieren. Eins der Hauptprobleme, warum Bind so kompliziert aussieht, warum DNS so kompliziert aussieht, ist, weil es bei Bind alles so kompliziert aussieht. Und hier ist so ein schönes Beispiel von so einem Zonenfall. Also Bind versucht dem Benutzer die Arbeit abzunehmen, indem es Sachen implizit macht. Aber dadurch, dass die meisten Elemente weggelassen werden können, also zum Beispiel hier diesen Timeout kann man weglassen, 17 Stunden noch was. Das ist dann halt implizit, ist der Default-Wert, den ich im SOA-Record vergeben habe. Und durch diese Flexibilität ist das Format aber nicht nur für den Computer, auch für den Menschen ein bisschen schwierig zu parsen, also zu verstehen, was es jetzt heißen soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel das $origin hier nicht angegeben hätte, wüsste überhaupt nicht, wäre gar nicht klar, um welche Domains hier eigentlich geht. Aber hier sieht man eine Delegation. Diese Delegation ist im Übrigen zu sich selbst, das muss man auch tun. Also man darf nicht nur sagen, dafür bin ich zuständig, sondern man muss auch einen Record haben, wo drin steht, dafür bin ich zuständig, neben dem SOA-Record. Ja, Subdomains, eigentlich der Hauptfall, in dem delegiert wird, sieht so ähnlich aus, eigentlich genau gleich, aber man muss trotzdem unterscheiden. Jetzt noch wieder so ein Ding, was in der Praxis eigentlich jedem DNS-Admin irgendwann auf die Füße gefallen ist, ist, dass man bei DNS einen Punkt ans Ende setzen muss, um zu sagen, dass keine implizite Domain angefügt werden soll. Also hier habe ich mal den Fehler gemacht. Ich habe mir gesagt, die Domain heißt domain.com. Ich möchte jetzt da den Host bindsucks haben. Und wenn ich jetzt hier keinen Punkt am Ende angebe, wird $origin wieder angefügt. Das heißt, der Record heißt in Wirklichkeit bindsucks domain.com, domain.com. Ja? So, der Punkt am Ende ist allerdings bei Ping und so optional. Daher, so aus dem User Space ist man gewöhnt, dass man da keinen Punkt angibt. Kann man auch tun. Ja, muss man aber nicht. Macht eigentlich fast niemand. Im Web gibt man auch keinen Punkt an. Wird gerne vergessen, führt zu Problemen. Und Bind beschwert sich auch nicht in dem Fall. Ist ja klar, ist ja völlig legal, diese Domain zu deklarieren. Das macht nicht nur in Bind Probleme, sondern das macht auch Probleme in CGI-Scripts zum Beispiel, die erkennen wollen, ob das jetzt ein Hostname ist oder ob das genau der eine Hostname ist. Oder bei irgendwelchen Pornofiltern, die playboy.com erkennen, aber nicht playboy.com. Also das ist ein Problem, das trifft einfach wegen einer Bind-Unzulänglichkeit alle Leute, die DNS benutzen. Ja, der Record, der in der Praxis am häufigsten vergeben wird, ist natürlich die Zuordnung von einem Namen zu einer IP. Ist nicht weiter geheimnisvoll. Die Umkehrung dazu ist der PTR-Record. Man muss also zu seinem Host auch das Reverse-Mapping deklarieren, weil man kann ja auch fragen, wie heißt denn die IP? Das klingt jetzt so, als macht man noch nicht. Im Web gebe ich doch immer www irgendwas ein, aber wenn jemand zu meinem Mail-Server eine Connection aufbaut und sagt, er heißt yahoo.com und in Wirklichkeit heißt der sonst was, ja, irgendwas spam@aol.com, dann möchte man es schon feststellen können. Ja, man möchte also ein Reverse-Lookup machen können. Das ist eine Sache, die viele Admins gerne vergessen. Deswegen sollte man es eigentlich implizit machen. Wer mal bei Freshmeat guckt, wird feststellen, es gibt da mindestens 10 Tools, die einem das versuchen, bei Bind abzunehmen. Die richtige Lösung wäre natürlich gewesen, dass es einfach implizit ist. Domains von inkompetenten Hostmastern erkennt man gewöhnlich daran, dass Reverse Lookup im Eimer ist. Ja, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen hier, wie die IP hier dasteht. Sie ist umgekehrt, ja. Also das liegt daran, dass man sich gedacht hat, die Delegation soll genauso hierarchisch gehen. Also im Grunde eine nicht unelegante Idee, dass man sich überlegt, die IP trage ich da nicht binär ein, sondern als, ich benutze den gleichen Mechanismus, den ich für meinen Vorwärts-Lookup benutze, auch für das Reverse-Lookup. Nur, man könnte ja sicher auch denken, dass auch eine IP als Rechnername vergeben wird, etwas, was wie eine IP aussieht. Deswegen hat man da was anhängen müssen. Und weil .arpa für die ARPANET-Adressen war, hat man sich gedacht, da macht man in andere ARPA davor. Und die IP dreht man um, damit die höherwertige IP, also die erste Ziffer, die letzte im DNS ist. Also die Idee ist einfach, dass man früher gesagt hat, es gibt nur an den Punkten, kann man die IP-Nummern trennen. Ja, und das heißt, wenn man jetzt einen großen Adressraum zugewiesen bekommt und man möchte aber einen Teil davon im Reverse-Lookup anderen Leuten zuweisen, zudelegieren, dass man das so machen kann, war also die Idee. Gut, der Punkt ist, es sieht natürlich eklig aus und wirkt auf den ersten Blick nicht wirklich von technischer Kompetenz überzeugend, aber es wird noch schöner. IPv6-Sektion wird noch schöner. Gut, wer jetzt schnell mitgedacht hat, dem ist aufgefallen, dass mit den Class C-Netzen, also mit dem, dass man nur bei den Punkten in der IP-Nummer trennen kann, das ist eigentlich nicht mehr so. Im Grunde ist das seit 10 Jahren nicht mehr so. Auf Router-Ebene nennt sich das Classless Interdomain Routing. Das hat DNS vor ein großes Problem gestellt, weil man eben keine kleineren Teile als 255 IPs plus die Broadcast-IP delegieren konnte. Die Lösung, die man am Anfang gemacht hat, war, dass man einfach die IPs nicht delegiert kriegt, sondern der Provider trägt es ein, was natürlich wieder ein Problem ist. Wenn ich am Vorwärts-Mapping was ändere, muss ich halt beim ISP irgendwie ein Trouble-Ticket aufmachen, dass er was ändern soll, dann dauert es wieder einen Tag. In der Zeit haben wir irgendwie inkonsistente Mappings, also das ist alles ganz eklig. Und hat man sich also überlegt, dass man eigentlich auch kleinere Bereiche delegieren können möchte. Und da geht es ein wunderbares Verfahren, was ich gleich in epischer Breite hier zeigen werde. Vorher müssen wir aber den CNAME-Record kennen. CNAME ist sowas wie ein Symlink. Ja, wer Unix-Benutzer hat, wissen das, man kann unter Unix auf andere Dateien verweisen. Sowas gibt es auch im DNS. Und das gleiche Problem, was man in Unix hat, nämlich dass wieder kaputte Symlinks, die ins Leere zeigen, die im Kreis zeigen, gibt es alles auch im DNS. Sorgt für tolle Probleme, die schwer zu debuggen sind und wo keiner zuständig ist am Ende. Gut, wird häufig benutzt. Hier den Fall, den ich hier gebracht habe, ist tatsächlich aus der Praxis. Wenn irgendwie ein Rechnername so heißt, dass die Leute sich da gern vertippen, dann macht man gern CNAME. Ja, das ist so die Idee gewesen. Warum das DJB-DNS-Beispiel diesmal so kompliziert aussieht, ist, weil DJB meint, man braucht das nicht. Und eigentlich hat er recht, man kann nämlich auch für den anderen Namen einen A-Record genauso vergeben. Also das ist überhaupt kein Problem, zu einem Namen mehrere A-Records zu haben. Und umgekehrt ist es auch kein Problem, zu einer IP mehrere PTR-Records zu haben. Gut, also im Grunde obsolet, aber CNAMEs sind halt Teil vom DNS, weil das haben die BSD-Leute gemacht und die BSD-Leute haben auch die Symlinks erfunden und damals sah das noch wie eine gute Idee aus. Ja, warum sind CNAMEs denn so schlecht? Innerhalb einer Zone sind sie schlecht, weil sie ineffizienter als A-Records sind. Wenn ich für die alternative Schreibweise von dem Rechnernamen einen CNAME vergebe, dann muss der mich fragen, der DNS-Server, nach dem Namen fragen, kriegt zurück, ist ein CNAME. Und dann muss er eigentlich nochmal fragen, nach dem Alias. So, das Problem dabei ist, es sind natürlich zwei Anfragen. Also haben die DNS-Leute sich gedacht, da kann man vielleicht optimieren und das in eine Anfrage tun, aber dadurch wird das Paket größer. Und im DNS ist die Größe für UDP-Anfragen, die effizienter sind, auf 500 Byte limitiert. Das heißt, wenn man wegen CNAMEs über 500 Byte kommt, dann muss man eine TCP-Anfrage stellen. Und landet dann häufig in irgendwelchen Firewalls, die irgendwie von inkompetenten Leuten maintained werden. Also das macht halt Stress, der nicht sein muss. Nach außen sind die erst recht schlecht, weil wieder das Ineffizienzproblem, dass man halt mehr als eine Anfrage braucht. Und zum Zweiten sind es halt unnötige Fehlerquellen. Letztendlich wird der mit dem CNAME sagen, ja, wieso, den Rechner gab es aber mal. Und der andere wird sagen, ja, das ist aber unsere Domain, da können wir Rechner austragen, wenn wir Lust haben. Also wieder keiner zuständig. Ganz schlimm. Also im Grunde CNAMEs sollen vermieden werden. Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, es geht noch schlimmer, es gibt auch DNAMEs. Das ist eine IPv6-Sache. Wartet, Moment, kommt gleich. MX-Records ist eine Sache, die so dem Enduser nicht weiter auffällt. Aber wenn ich eine Mail an ccc.de verschicke, dann heißt es nicht, dass es einen Rechner namens ccc.de gibt, sondern das heißt nur, dass es einen MX-Record gibt. Und da steht drin, Mail für diese Domain können folgende Rechner entgegennehmen. Und dass man da mehr als einen MX-Record haben kann, ist ja an sich schon mal gut für Ausfallsicherheit und jetzt kann man auch noch Prioritäten vergeben. Also man kann zum Beispiel sagen, erst den probieren, dann den. Das ist die Idee. An sich eine gute Sache. Es gibt auch noch mehr Records für andere Sachen neben Mail, aber bei Mail ist es halt am wichtigsten. Noch so eine Sache, die eigentlich echt überflüssig ist, aber die es im DNS eigentlich gibt, sind Wildcard-Records. Man kann Sternchen-Domain.com vergeben. Das wird dann als Fallback benutzt. Die Idee, also besonders beim X-Records wird es gerne benutzt, wenn, sagen wir mal, wir haben ein Uni-Department, wo 100 Suns stehen und die Mail-Tools sind alle scheiße und tragen halt ein, sie sind nicht von Name des Departments, sondern irgendwie Rechnername, Punktname des Departments. Eine häufige Sache, passiert immer wieder. Und der Admin denkt sich, er spart Zeit mit Wildcard-Records. Das Problem ist jetzt, wenn ich mich vertippe bei einer Domain oder der Name-Server von der Domain ist gerade weg, gibt irgendwie temporären Fehler, dann geht der DNS-Resolver alle Aliase durch, alle lokalen Aliase. Und was in dem Fall passieren wird, das habe ich hier mal beispielhaft für cccc.de gemacht, ist, dass das dann halt auch mit der Domain vervollständigt wird. Also Wildcard-Records, auch eine Quelle von Freude, sollte man nicht benutzen. Der Vollständigkeit habe ich hier erwähnt. So, ich habe ja angekündigt, die Reverse-Delegation bei Classless Interdomain-Routing ist ein echtes Problem. Was ist denn, wenn ich hier die Rechner 0 bis 255 habe und ich möchte die Rechner 4 bis 7 an einen Kunden vermieten? Sagen wir mal, ich habe ein großes Rack und der hat jetzt da 4 Rechner drin und möchte die Namen gern selber vergeben können. So, die eigentliche Idee, wie man das eigentlich lösen sollte, ist, dass ich einfach diese 4 Records delegiere. Dafür gibt es ja die Delegation. Man muss keine Subdomains delegieren, man kann auch einzelne Rechner vergeben. So, das wäre also die Idee, wenn man das eigentlich machen sollte. Leider haben die Leute, die sich darüber anfangs Gedanken gemacht haben, offenbar vergessen, dass sie diesen Record-Typ erfunden haben und haben sich deswegen 10 Names überlegt. Es gibt tatsächlich eine RFC, wo drin steht, Classless Interdomain Routing, Reverse-Delegierung soll so laufen. Man sieht mit den 10 Names, dass der Record, auf den verwiesen wird, nicht die Form hat, die er hätte, wenn es nicht so delegiert wäre. Das heißt, die Domain heißt dann einfach, ich zeige dir gleich mal die ausgeschriebene Domain, hast dann halt 4.4 bis 7 Punkt und der Rest von diesem, also 2.1.10 in andere Punkt APA. Das heißt, es ist noch unklarer, was da genau passiert. Man kann sich jetzt vorstellen, dass an mehr als einem Teil der IP Classless so delegiert wird, dann wird die Domain irgendwie so völlig unklar. Also zum Verständnis fürchterlich schlecht, sollte man am besten gar nicht machen, aber es gibt halt so ein paar echt unflexible Provider, die es nicht anders machen. Sollte man wissen, Bind-Leute wollen das gewöhnlich so haben. Ja, ich habe gesagt, es gibt da noch ein paar andere obskure Records, ich erkläre die jetzt hier nicht alle, aber es gab da zum Beispiel Text, da kann man einfach einen Kommentar zum Rechner irgendwo eintragen. H-Info, da kann man sagen, hat 3 CPUs, ist eine Sun, so, also echt überflüssig alles, aber es gibt's halt. Und es gibt noch ein paar weniger obskure, wie hier zum Beispiel SIG und KEY. Das sind Sachen für DNSSEC. Also die machen hier nicht alle keinen Sinn, aber ich wollte nur sagen, es gibt echt viele Records und das macht nichts, wenn man die nicht alle kennt. Dann die Chaos-Klasse habe ich ja schon erwähnt. Kann man als kleines Cookie nutzen, wenn man sich fragt, welche Bind-Version irgendwie dieser ISP da hinten hat, um zu gucken, ob die Bind-Exploits funktionieren, die man da gerade gefunden hat. Dann kann man so nachfragen. Also das lässt sich auch abstellen in neueren Binds, aber das machen halt wenige. So, das ist aber auch der einzige Nutzen für die Chaos-Klasse. DNSSEC ist eigentlich die Idee, wenn ihr bisher aufgepasst habt, ist euch klar, dass die Autorität aus dem Setzen eines Bits besteht. Das ist nicht wirklich hackerfest. Ja? Man könnte sich also überlegen, ob man da kryptografische Methoden anwendet. Und die erste Idee wäre, man macht es einfach über SSL, könnte man sich denken. Ja, HTTP kann über SSL betrieben werden. Nachteil dabei wäre, dass man eine komplette Public-Key-Operation braucht pro Transaktion. DNS macht viel mehr Transaktionen als andere Protokolle, weil man für eine Anfrage irgendwie bis zu 100 Lookups macht, um irgendwelche Server zu fragen, ob sie auch zuständig sind. Und wenn man jetzt einen Resolver hat, der wirklich sicher gehen will, der alle zuständigen DNS-Server für jede Domain fragt, ob die auch alle die gleichen Daten rausgeben, dann ist man durchaus im vierstelligen Bereich für eine normale Anfrage. Also das geht gar nicht, da jedes Mal eine dicke Operation zu machen. Deswegen haben die Leute bei DNS sich gedacht, das kann man vielleicht irgendwie in das bestehende Framework integrieren und haben eben noch ein paar neue Record-Typen definiert dafür. Key, SIG und Next. So, die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Man kann halt Schlüssel ablegen. Das Key ist vielleicht auch für was anderes als DNS-Schlüssel geeignet, wenn man, sagen wir mal, IPsec über DNS den Schlüsselaustausch machen möchte. An sich eine gute Idee. Mit SIG kann man Signaturen abspeichern. Und die Idee ist, wenn jetzt jemand nach einem Record fragt, dann kriegt er halt den Record in der Antwort und die Signatur auch gleich. Und kann die dann halt prüfen. So, das wäre die Idee. Das Problem ist, was macht man jetzt, wenn ich eine Domain frage und ich kriege eine unsignierte Antwort? Heißt es jetzt, dass der Name-Server halt keine Kryptographie unterstützt oder heißt es, dass ein Hacker mir da was gespooft hat? Und die Lösung für diese Frage ist, dass man diese Next Records benutzt. Das heißt, man kriegt für alle Records, die der Server kennt, einen signierten Record, wo jeweils mit Next auf den nächsten Key in der Zone verwiesen wird. Und man kann dann die Zone einmal durchiterieren, um zu gucken, ob der Record, nachdem man jetzt gefragt hat, da drin war oder nicht. Also man sieht, das ist eher eine akademische Lösung, nicht wirklich praxistauglich und hat den Nachteil, dass man sich prima alle Records einer Zone iterieren kann. Das ist eigentlich eine Sache, die DNS-Administratoren gerne verhindern möchten und deswegen den Area-Transfer abschalten. Und das ist auch der Grund, warum Firewalls TCP-DNS gerne deaktivieren, weil das eigentlich für Area-Transfer benutzt wird. Also das ist ein Sicherheitsproblem, nicht direkt und konkret, dass man so einen Server aufmachen kann, aber ist eine Sache, die man eigentlich nicht haben will. Die Protokolle an sich sind zwar ein bisschen komplex, aber nicht wirklich auffallend unsicher. Also DNSSEC ist nicht so richtig schlecht, aber man sieht, es ist halt nicht wirklich praxistauglich. Und es ist auch so, dass das natürlich erst was bringt, wenn die gesamte Hierarchie signiert ist. Denn wenn ich, sagen wir mal, den Rootname-Server nach ccc.de frage, dann kriege ich eine Delegation auf DE, also DENIC, und DENIC verweist mich dann auf meinen Server. Das sind zwei unsignierte Operationen. Wenn ein Hacker mir eine davon spooft und mich zu seinem DNS-Server delegiert und nicht zu dem richtigen, dann nützt mir das nichts, wenn der richtige signiert hätte. Das heißt, die Vorteile kann ich erst haben, wenn das vollständig auf der ganzen Ebene benutzt wird. Nun sah es so aus, Network Solutions ist ja von VeriSign gekauft worden. Und VeriSign ist ja eigentlich Crypto-Company. Man hätte also denken können, dass das Problem dann schnell beseitigt wird, aber seit Jahren geht irgendwie nicht. Warum, ist nicht klar. Es gibt da keine offiziellen Stellungnahmen, außer dass sie es nicht machen wollen. Es gibt inzwischen ein paar nette Feldtests in ein paar Nicks, aber nicht wirklich, ist noch nicht benutzbar. Aber immerhin, es gibt inzwischen Feldversuche. Auf der Hell gab es zum Beispiel einen Feldversuch, wo halt Leute versucht haben, Interoperabilität herzustellen. Also für die Praxis noch nichts, aber immerhin, es gibt Ideen darüber, was man da machen könnte. So, jetzt kommen wir mal langsam zum IPv6-Desaster. Problem bei IPv6 ist, die IP-Nummern sind länger. Ja? Gut, man braucht erstmal einen anderen Record-Typ, um da die langen IPs unterzubringen. Denn die R-Records haben einfach vier Nummern, vier Ziffern, das geht ja noch. Ja? Aber man sieht hier schon, die Ziffern sind länger, man legt sie in Hex ab, die Syntax ist anders. Und natürlich stellt sich wieder die Reverse-Lookup-Frage. Und die ist bei IPv6 so richtig eklig gelöst worden. Man kann sich vorstellen, wenn ich hier für jede dieser Ziffern eine eigene Delegation kriege, dass ich da eine halbe Stunde am Resolven bin. Also das ist alles noch nicht so richtig toll. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sich IPv6 nicht so richtig durchsetzt. Man weiß es nicht. Man hat sich also überlegt, gut, das mit dem Reverse-Lookup vielleicht keine tolle Idee. Vergeben wir doch Bitstrings. Die Syntax wird immer schöner, wie man das hier sieht. Und weil die Semantik anders geworden ist für das Reverse-Lookup, hat man auch gleich statt IPv6 IPv6.net.arpa benutzt. Also wir haben jetzt auch noch zwei inkompatible Methoden für Reverse-Lookup. Und als wenn das nicht reicht, haben die Leute sich gedacht, na, wenn wir da schon tolle Bitstrings haben, dann können wir vielleicht Teile von Netzen anders delegieren. Also die Idee ist, dass man bei IPv6 das gleiche Netz mit mehreren Präfixen haben kann. Also man ist über mehrere Verbindungen angebunden. Den Zettelgang musst du nach vorne bringen, ich kann es nicht lesen von hier. Ja, kein Problem. Also die Idee ist, dass man von mehr als einem ISP seine Anbindung haben kann und dass das Routing das dann automatisch macht. Und jetzt möchte man im Grunde die Zone auch nur einmal angeben, war die Idee hierbei. So dass man praktisch mehrere Chains hat, die auf die gleiche Endzone verweisen. Man sieht, die Syntax wird immer obskurer, also im Grunde fragt man sich, was die Leute geraucht haben. Und der nächste Schritt ist DNAME. DNAME ist wie CNAME, nur für Domains. Also das Problem an DNAME ist, dass die Schranken, also Informatiker, wenn sie ein Verfahren beurteilen sollen, überlegen sich meistens so die Worst-Case-Komplexität. So, wie viel Speicher müssen sie vorhalten? Wie viel Records müssen sie im schlimmsten Fall auflösen? Und das wächst halt so mit jedem neuen Record-Typ, der involviert ist, wächst es einfach. Und DNAME ist so ein weiterer Schritt, der das nochmal um eine Größenordnung verkomplexiert. Und das ist auch der Grund, warum es im Grunde keiner implementiert. Bind 9 ist die erste Implementierung, die ich kenne. Und die RFCs sind inzwischen abgelaufen. Also die sind auch nicht verlängert worden. Und es im Grunde ist klar, das Verfahren, also wer, das kann ich nur allen ans Herz legen, die mal so richtig auf bizarre Literatur stehen, die sollen sich mal das DNAME RFC durchlesen. Das ist so derartig unverständlich. Ich habe mich mal hingesetzt und gesagt, ich implementiere das jetzt mal, um zu zeigen, dass das geht. Und habe irgendwie nach einem Tag aufgegeben, weil das einfach echt unverständlich ist. Also das ist echt harter Tobak und es sieht so aus, als wenn sich auch die ITF davon entfernt hat. Also ich habe da von den üblichen Verdächtigen gehört, dass das gestorben ist. Besser wär's. So, was haben wir noch? Der Reverse Lookup, ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen, wie die ISPs da delegieren. Nicht so richtig schlimm, man sieht, das will man eigentlich nicht haben. Ja, und diese ganzen offensichtlichen und trivialen Einträge erreichen dann, dass der Kunde nur eine Zone verwalten muss. Und die sieht auch eklig aus. Also im Grunde nichts gewonnen. Gut, nach diesen Fragen können wir uns jetzt mal die DNS-Pakete ansehen. So, wie viel, was steht da so drin? Und die erste Sache habe ich ja schon erwähnt mit den 500 Bytes. Also TCP ist einfach inhärent mehr Netzwerk-Traffic, mehr Last auf dem Server, mehr der IP-Stack muss mehr tun. Man will also eigentlich schon UDP benutzen. Deswegen ist das mit den 512 Bytes, also das ist keine Limitation von UDP. Man kann auch sagen, man kann auch einfach mehr schicken. AOL tut es zum Beispiel. AOL hat einfach derartige Lastprobleme, dass sie da, ich glaube, 20 Mail-MX-Records haben für AOL.com und das passt einfach nicht mehr in das Paket. Also man kann auch einfach mehr schicken und dann hoffen, dass man Glück hat. Ja, das ist also keine fundamentale Limitation, aber steht halt so im Standard drin. Gut, die Namen werden jetzt komprimiert, um diese Schranke ein bisschen runterzuhalten, allerdings nicht mit einem so bekannten, funktionierenden Verfahren, sondern man hat sich halt überlegt, dass man erstmal diese Codierung hier macht, also immer einen Längenbyte und dann den String, den Substring. Und bei Punkten wird immer getrennt. Und jetzt ist halt die Idee, dass ich sagen kann, wenn ich www und www2domain.com habe, dass ich halt bei www2 sage, und das Domain.com nimmst du von vorher. Also das ist die Idee. Dann gibt es noch diese paar Bits, die halt sagen können, autoritativ, rekursiv, hier habe ich meinen TCP dann von DNS-Traffic, der sieht so richtig kryptisch aus. Im Grunde ist das aber alles verständlich. Also man das ist nicht irgendwie schwarze Magie. Man sieht hier zum Beispiel A-Fragezeichen, heißt einfach, dass es eine Anfrage war nach einem A-Record und ich habe nach www.fefe.de gefragt. Um die DNS-Anfragen unterscheidbar zu machen, wird pro Anfrage eine Zufallszahl von 16 Bit ins Paket reingeschrieben. Das ist diesen 10.040, was man hier sieht. Gut, dann habe ich eine Antwort gekriegt. 022 steht hier. 022 heißt 0 Antworten, 2 Authority Records und 2 Glue Records. Das heißt, der Server wusste es nicht, wusste aber, wer zuständig ist, hat mich dahin geschickt und hat mir auch gleich die A-Records für die Namen mitgegeben von den Name-Servern. Und was als nächstes passiert, ist, dass ich halt ns.sh.de frage, das ist der tatsächlich zuständige Name-Server, und der antwortet mir dann mit 122, das heißt eine Antwort und wieder 2 Authority Records. Also im Grunde kann man das schon verstehen. Wie üblich bei TCP-Dump ist es nur, man muss halt das Protokoll kennen. Dann noch eine Winzigkeit, die es gibt, ist Primary und Secondary. Das ist eine Sache, die sich im Protokoll überhaupt nicht wiederfindet. Man kann mehr als einen DNS-Server haben für seine Zonen. Die Idee ist halt, wenn ich jetzt vierfach redundant angebunden bin und mein Name-Server steht bei einem der ISPs und der ist jetzt gerade down, dann sind ja meine Rechner noch erreichbar, aber kann nicht mehr aufgelöst werden. Und dann möchte ich halt mehr als einen DNS-Server haben, ist die Idee. Und die Unterscheidung, welcher jetzt der Master und welcher jetzt der Slave ist, das ist eine Sache, die ist halt bei Bind erfunden worden. Im Grunde ist es egal, wer sich da jetzt von wem auflöst. Und die werden auch nicht irgendwie prioritisiert behandelt. Also es ist nicht so, dass von dem einen die Antwort mehr wert ist als von dem anderen. Und es ist nicht mal gesagt, in welcher Reihenfolge die befragt werden sollen. So, ja, welche Probleme gibt es denn bei DNS? Hauptproblem ist halt, DNS ist stateless. Das heißt, es gibt keinen also man muss sein, im Protokoll hat man nicht eine Verbindung und wickelt da seine gesamten Daten drüber ab, sondern man muss sozusagen die gleiche Anfrage halt jedes Mal komplett neu stellen. Und da es UDP benutzt, ist es halt spoofbar. Man kann sich jetzt überlegen, dass man DNSSEC benutzt oder man kann auf die 16-Bit-Cookie vertrauen. Man kann dieses 16-Bit ist verdammt wenig. Also jeder, der sich mit Krypto mal beschäftigt hat, weiß, das ist ein Lacher. Das kann ich hier mal in einer Sekunde kann ich einfach mal alle durchprobieren und die Pakete ins Ethernet tun. Also das ist kein wirklicher Schutz. Man kann es ein bisschen verbessern, indem man sagt, man fragt nicht von dem Bind-Port 53, was Bind immer gemacht hat traditionell, sondern man nimmt halt da auch einen zufälligen Port. Das kann man noch tun, aber Spoofing ist dadurch immer noch nicht verhindert. Also das ist zwar ein bisschen schwieriger geworden, aber ist immer noch ein Lacher im Grunde. Spoofing ist ein echtes Problem. Na, jetzt habe ich hier mal ein paar Sachen aufgelistet, das ist jetzt nicht wirklich irgendwie weltbewegend, im Grunde schon ein bisschen erzählt alles. Es gibt heute noch spoofbare Bind-Server. Dann so ein paar technische Sachen, also gut, das müsst ihr euch jetzt hier nicht durchlesen. Eine Sache, die ich immer ganz wichtig bei der Beobachtung von Servern finde, ob ich dem Source Code trauen soll, ist einfach die Größe. Und wie man sieht, das haben sie zwar neu implementiert, aber das ist dadurch nicht kleiner oder vertrauenswürdiger geworden. Der zweitunterste Punkt ist noch zu beachten. Wenn man in Bind eine Zone ändert und möchte, dass die inkorporiert wird, dann schickt man ein Hang-Up-Signal an den Bind. Der lädt dann die Zone neu und wenn es nicht klappt, dann beendet sich der Bind nicht oder so oder meckert, sondern schreibt irgendwas ins Log. So, und jetzt das Problem ist, dass Bind einfach durch die traditionellen Sicherheitsprobleme gerne in Change-Root-Umgebungen gefahren wird. Und wenn man da nicht aufpasst, ist vielen wichtigen Leuten passiert, ja, muss einem nicht peinlich sein, dann gibt's halt kein Log. Und was Bind dann macht, ist, dass er nicht bei der Zone überhaupt nicht antwortet, sondern die Records, die er noch im RAM hatte, die schreibt er dann schnell in den Cache rein. Das heißt, auf die gibt es noch Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt reloade und gucke, ob es die Zone noch gibt, dann kriege ich halt Antworten und irgendwann gibt es halt einen Timeout, weil die Sachen aus dem Cache fliegen und dann gibt es halt keine Antworten mehr. Und das hat aber keinen Kausalzusammenhang, so, der für den Admin beobachtbar wäre. Das kann irgendwie einen Tag später passieren. Also das sind so einfach Unfreundlichkeiten. Zusammenfassung, DNS insgesamt ist nicht so toll, aber man kann es schon versuchen, sinnvoll zu implementieren. Wer noch kann, kann sich gerne überlegen, ob er Lust hat, nicht doch DNAME, Bitstrings und A6 zu implementieren. Wäre vielleicht eine intellektuelle Herausforderung für den einen oder anderen. Ja, das war es eigentlich. Wer noch Fragen hat jetzt, ansonsten möchte ich euch herzlich einladen, um 18 Uhr die DiteLibC anzuhören. Das ist mein anderer Vortrag, der noch ein bisschen innovativer als dieser ist. Noch Fragen?
Du sagtest, dass bei sehr großen Antworten auf zum Beispiel MX-Anfragen wie bei AOL.com, dass dann TCP verwendet werden soll. Und hast auch gesagt, dass viele Firewalls DNS über TCP nicht durchlassen. Gibt es dann, funktioniert das dann einfach so, dass UDP sozusagen alles, was über 512 rübergeht, einfach nicht mehr durchlässt, aber ich kriege wenigstens eine Antwort oder kriege ich dann gar nichts mehr?
Na, du kriegst da ein halbes Paket, da stehen dann die ersten Records drin. Das Problem ist, also ich habe ja den TCP-Dump gezeigt, du hast immer die Antwort, dann hast du die Authority und dann hast du einen Glue. Den Glue kann man auch wegschmeißen, den kannst du separat rausfinden, aber wenn jetzt die Antwortsektion schon so lang ist, dass für die Authority nicht mehr reicht, dann kannst du als entgegennehmender Cache nicht feststellen, ob du der Antwort jetzt trauen kannst oder nicht. Ja? Das heißt, soweit sind wir noch nicht. Im Moment ist es so, dass die Antwort und die Authority noch in einem 1500-Byte-Paket landen. Und das ist tatsächlich eine typische Grenze für UDP, weil das die MTU, also die maximale Paketgröße in einem Ethernet ist. Also es ist noch nicht wirklich schlimm und es ist den meisten Leuten auch noch nicht aufgefallen, aber dem einen oder anderen ist es halt doch aufgefallen, weil es gibt DNS-Implementationen, zum Beispiel die in QMail, die beim MX-Resolven Anfragen, Antworten über 512 Byte wegschmeißt, ja, weil sie sagt, es ist nicht RFC-konform.
Ja. Und eine andere Frage zu dem, ich habe vergessen, wie du es genau genannt hast, wenn man Zonenangaben ganz runterlädt, also dieses
Area Transfer heißt
ja, das. Ja, genau, Area Transfer. Wenn eine Zone sehr klein ist, wird es dann einfach über UDP abgewickelt und erst wenn es wieder größer wird, müsste TCP einsetzen oder wie ist da der Unterschied?
Also man kann, Area Transfer ist einfach eine Anfrage mit einem bestimmten Record-Typ. Das kannst du theoretisch auch über UDP machen, aber die meisten Server implementieren es nicht über UDP. Also bei DJB DNS ist Area Transfer über einen separaten Daemon implementiert, der nur TCP kann. Ah, ja. Und bei Bind wird Area Transfer auch nur über TCP normalerweise beantwortet. Also ob man jetzt eine Antwort kriegt, wenn man über UDP einen Area Transfer versucht, weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht.
Okay, danke.
Wenn noch Fragen sind, vielleicht aufstehen, ich sehe gerade keinen. Ansonsten da oben. Mikro aus, andere vielleicht.
Der Microsoft Name Server zumindest sendet, wenn er auf eine Antwort mehrere IP-Adressen hat, schaut er nach, woher die Anfrage kommt und sortiert die IP-Adressen so um, dass eine Antwort-IP, die im gleichen Netz wie der Client liegen würde, die erste IP wäre. Ist das ein offizielles Feature von DNS oder ist das eine Microsoft-Erfindung?
Das ist eine Microsoft-Optimierung. Und das mit dem gleichen Netz ist wahrscheinlich Class-C basiert oder wie? Also das ist ja sowieso Schwachsinn. Kannst mir nicht erzählen, dass der sich die Routing-Tabelle ansieht, oder? Naja. Okay, ansonsten habe ich, glaube ich, auch schon überzogen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Die sind auch im Netz auf meiner Homepage. Am besten kommst du nachher zur Seite, ist der Vortrag, da habe ich am Ende die URL. Oder ich schreibe sie dir auf. Okay. Kann man jemand unten hier an der Verbindung? Jo, okay. Ich will Netz. Ja, www.hilfe.de. Oder kommst zum Leitlitz-Vortrag, da ist die URL von der Homepage. Kannst du abschreiben dann. Kann man auch sehen, mit deinem. Das ist nicht von mir. Ich habe den nur aufgehackt für IPv6. Also. Aber der Server an sich ist halt von Bernstein. Ich mag den sehr. Ja, ja, mach mal. Ja, www.fefe.de. Wenn du es nicht merken kannst, kommst du zum Leitungsvorteil. Fefe.de. Also das sind noch die vom alten Jahr, die da gerade, ich spiele es gleich auf. So, wer hat mich denn hier angerufen? Ja, das ist sogar noch einfacher als andersrum. Also es gibt da Perl-Skripte für die.